bist. Danke, dass du uns lehren möchtest. Und danke, Herr, dass du persönlich bist. Herr, ich danke dir, dass du jede Frau kennst, die heute Morgen hier ist. Du weißt, wo jede Frau steht. Du weißt, was jede von uns beschäftigt, Herr. Und du bist persönlich und du möchtest jeder von uns begegnen. Und dafür danke ich dir, Herr. Gebrauche dein Wort und sende du es aus, wozu du es bestimmt hast. Danke, Herr. Regiere du hier durch deinen Heiligen Geist. Amen. So, wir betrachten ja zurzeit die Frauen der Bibel. Und heute geht es um Hagar. Das ist Sarahs ägyptische Magd, die als Fremde unter dem hebräischen Volk in Israel gelebt hat. Und ihr Name bedeutet Flucht. Und später lesen wir auch noch, dass auch Hagar auf der Flucht war. Und ihr wisst, in der Geschichte der Menschheit gab es immer Menschen, die auf der Flucht waren. Also selbst Josef und Maria waren mit Jesus zeitweilig auf der Flucht. Und auch heute ist das ein brandaktuelles Thema. Und so viele Menschen befinden sich auf der Flucht. Und wovor fliehen diese Menschen? Sie fliehen vor Krieg, vor Gewalt, vor Ungerechtigkeit, vor Armut, vor Verfolgung, vor Not. Und wonach suchen diese Flüchtlinge? Sie suchen nach Frieden, nach Schutz, nach Zuflucht, nach einem sicheren Ort, nach einem sicheren Zuhause, nach Geborgenheit, nach Ruhe für ihre Seele, Annahme, Gerechtigkeit, Hoffnung. Ja, und sicher, einige suchen nach materieller Versorgung, was ich persönlich auch nicht verwerflich finde. Und ihr wisst, dass es den einen gibt, nämlich Jesus, der ihnen das alles schenken möchte. Und wir haben einen klaren Auftrag von ihm bekommen, nämlich den Missionsbefehl, den ihr kennt, in Matthäus 28. Das heißt, dass wir den Auftrag haben, das Evangelium weiterzusagen. Und weil wir nicht alle ins Ausland reisen können, habe ich gedacht, schickt Gott diese Menschen hierher, damit wir ihnen begegnen und ihnen von der Möglichkeit ihrer Rettung erzählen. Und Gott will sich durch uns ihnen offenbaren. Und genau das durfte Hagar auch erleben, dass Gott sich ihr auf der Flucht offenbart hat. Und da könnt ihr mal 1. Mose 16 aufschlagen. Und hier in diesem Text wird Sarah noch Sarai genannt und Abraham Abram. Also Gott hat sie erst später umbenannt. Deswegen, also wenn ich von den beiden rede, sage ich Sarah und Abraham. Aber hier im Text steht Sarai und Abram. Es war jetzt viele Jahre her, dass Gott Abraham Nachwuchs verheißen hatte. Und dieser sollte ja so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Das hatte Gott versprochen. Und Abraham und Sarah, die hatten jetzt schon 10 Jahre im verheißenen Land gelebt und haben halt auf dieses Kind gewartet. Und sie haben auch schon so viel mit Gott erlebt und Gott hatte sich ihnen immer als treu erwiesen. Und trotzdem fangen sie an zu zweifeln. Trotzdem fangen sie an, ungeduldig zu werden und Gott nicht mehr so zu vertrauen. Und wir leben in einer gefallenen Welt, in der Gegenwart der Sünde. Durch den Sündenfall von Adam und Eva ist die Sünde so machtvoll in die menschliche Existenz hineingedrungen, dass es keinen Menschen mehr gibt, der alles richtig macht. Es gibt keinen Menschen, der nur weise Entscheidungen trifft, den gibt es nicht. Ob wir gläubig sind oder nicht, ob wir geistlich reif sind oder ganz jung im Glauben, wir machen alle Fehler. Aber wir wissen, wenn wir was falsch machen, wir können immer zu Jesus gehen und ihn um Vergebung bitten. Und ich lese jetzt einfach mal im Text, 1. Mose 16, ab Vers 1. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh noch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Ich habe gedacht, jetzt muss ich was erklären, damit dieser Text auch richtig verstanden wird. Erstmal müssen wir bedenken, andere Länder, andere Sitten und natürlich andere Zeiten, andere Sitten. Und diese Geschichte ereignete sich ca. 2075 vor Christus. Und damals war es laut Gesetz erlaubt, dass man Sklaven hatte. Und für eine Frau galt es als Schande, wenn sie kein Kind zur Welt gebracht hat. Und damals im Nahen Osten ist man dann auf die Idee gekommen, dass man der Herrin erlaubt, dass sie ihre eigene Magd dem Mann zur Verfügung stellt, damit er durch sie ihr zu Kindern verhelfen konnte. Also praktisch eine Art Leihmutter. Und diese Magd musste dann auch das Baby auf dem Schoß ihrer Herrin gebären, also so, als wäre es wirklich das eigene Kind der Frau. Und dieses Kind galt dann auch als das eigene Kind ihres Herrn und ihrer Herrin. Aber nur, weil das damals gesetzlich so geregelt war und weil es hier in der Bibel erwähnt wird, heißt es nicht, dass Gott das auch gut fand. Es wird hier lediglich beschrieben, damit wir das verstehen. Und wir wissen auch, damals wie heute verdreht der Teufel so lange die Dinge, bis sie uns als richtig erscheinen. Zum Beispiel die Evolutionstheorie. Die ist so normal geworden, also die wird gar nicht mehr hinterfragt. Wir wissen, Gott ist der Schöpfer, wir glauben das. Und diese Evolutionstheorie, das ist nur eine Theorie, die ist gar nicht bewiesen. Trotzdem wird sie gelehrt. Und so gibt es noch andere Themen natürlich. So, und auf jeden Fall, aus diesem Grund haben auch Abraham und Sarah sich nicht schuldig gefühlt, bei dem Vorhaben, Hagar für ihre selbstsüchtigen Zwecke zu benutzen. Das war ja damals so üblich. Aber hier handelt es sich um Misstrauen Gott gegenüber. Obwohl Abraham und Sarah schon so alt waren, obwohl Sarah nicht mehr menstruiert hat, also wahrscheinlich hatte sie die Wechseljahre schon hinter sich, und aus biologischer Sicht war es gar nicht mehr möglich, dass sie überhaupt noch ein Kind zur Welt bringen konnte. Und Gott wollte ihnen doch den verheißenen Sohn schenken, der aus Abraham und Sarah hervorgehen sollte. So hat Gott es doch versprochen. Er wollte auf übernatürliche Weise ein Wunder wirken. Und ihre Eigeninitiative ist Rebellion gegen Gott und somit Sünde. Und Hagar, die ägyptische Magd, eine Sklavin, war Sarahs Eigentum und total dem Willen ihrer Herrin ausgeliefert. Sie musste das tun, was Sarah von ihr verlangte. Ja. Wie grausam war das für Hagar. Ich lese mal weiter im Text, ab Vers 3. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die wurde schwanger. Und jetzt formuliere ich diesen Text mal anders. Da gab Sarah Abraham ihre Magd Hagar und sagte zu ihm, hier ist eine schöne Frucht, komm, beiß rein. Und jetzt wisst ihr, jetzt erinnert ihr euch, hier wiederholt sich etwas. Und hier sind doch alle auch Evas Töchter. Und ich habe so gedacht, wäre es jetzt besser, wenn wir unsere Männer lieber nicht beraten? Da ist ja bei Eva nichts Gutes bei rausgekommen. Da ist auch bei Sarah nichts Gutes bei rausgekommen. Nein, das heißt es nicht. Für mich als Ehefrau bedeutet das, dass ich eine gute, weise Beraterin sein soll. Nicht fleischlich gesinnt, nicht egoistisch gesinnt, nicht nach meinen Wünschen oder meine Ziele verfolgend, sondern dass ich wirklich in der Beziehung zu Jesus stehe und Jesus frage, was willst du für meinen Mann? Wie soll ich ihn beraten? Darum geht es, was Gott für meinen Mann will. Und das erfahre ich in der Stille, im Gebet, im Bibellesen, indem ich mich nach Jesus ausstrecke und auf das höre, was er mir sagt. Auf jeden Fall sind wir aufgerufen, für unsere Männer zu beten und darauf zu achten, dass jede selbst ihre Rolle als Ehefrau richtig einnimmt. Und da steht in Sprüche 14, Vers 1, durch weise Frauen wird das Haus erbaut. Sprüche 31, Vers 12, sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. In Sprüche 31, 26, sie tut ihren Mund auf mit Weisheit. Und in der Kommunikation mit anderen, auch mit meinem Mann natürlich, geht es ja immer darum, wie erreiche ich den anderen? Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das Gespräch, manchmal ist es auch klug, nur zu beten und zu schweigen oder einen Brief zu schreiben. Und man kann aber auch nonverbal kommunizieren, das heißt ohne Worte. Wir wollen noch gute Gehilfinnen für unsere Männer sein und sie unterstützen, sie lieben und ehren, in guten wie in schweren Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet. Das haben wir ihnen ja mal versprochen. Und ich glaube, jede von uns, wir haben nicht gewusst, worauf wir uns einlassen, als der Startschuss fiel. Ja, aber es ist gut, daran festzuhalten. Jetzt geht's weiter im Text. Als sie, Hagar, nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe dir meine Magd in die Arme gegeben. Da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich in ihren Augen gering geachtet. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Was war denn hier mit Hagar passiert? Ihr Leben, ihre Umstände hatten sich plötzlich total verändert. Plötzlich wurde sie gesehen. Alle dachten ja, sie trägt den Sohn der Verheißung in sich. Vielleicht hat sie besondere Kleidung bekommen, vielleicht wurde sie in einem besonderen Zelt untergebracht. Vielleicht hat sie ein besonderes Nachtlager bekommen, musste diese niedrigen Dienste nicht mehr verrichten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte sie damit nicht umgehen. Und sie ist stolz geworden und hochmütig. Sie hat sich über Sarah erhoben. Vielleicht hat sie auch ihren Bauch erst recht immer stolz vor Sarah präsentiert. Was auch immer. Und Sarah hat das sehr verletzt. Und wir wissen ja auch, Übermut tut selten gut und Hochmut kommt vor dem Fall. Und in Matthäus 23, 12 steht auch: Denn wer sich selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Und Sarah reagiert auf Hagars Missachtung und ein heftiger Zickenkrieg entsteht. Und meine verstorbene Oma hat immer gesagt: Sie ist lieber mit 10 Männern in einem Raum als mit 10 Frauen, wegen des Zickenkriegs. Sarah schießt zurück und versucht, Hagar zu demütigen. Aber Hagar ist noch nicht bereit, sich demütigen zu lassen und flieht in die Wüste. Und da wollte ich euch ein Beispiel erzählen zum Thema Zickenkrieg. Während meines Studiums war ich 3 Monate im Kongo. Also ich habe mir so Missionsarbeit angeschaut, war mit Diguna im Kongo. Und dort habe ich mir mit einer Kongolesin das Zimmer geteilt, Masika. Wir waren beide so Mitte 20. Und wir haben uns nicht so gut verstanden. Sie hat manchmal versucht, mich rumzukommandieren und ich wollte das nicht. Und wir konnten aber auch nicht wirklich miteinander kommunizieren. Also sie hat nur Swahili gesprochen und ich habe zwar ein bisschen Swahili gelernt, aber wir konnten einfach nicht miteinander reden. So. Und ich weiß noch, den einen Tag war ich im Zimmer, also wir hatten ein kleines Zimmer zusammen, ein Etagenbett, ich habe oben geschlafen, sie unten. Wir haben uns den Schreibtisch geteilt, ich hatte die linke Hälfte, sie die rechte Hälfte. Und wir hatten einen großen Kleiderschrank und dort hatte sie mir gnädigerweise 3 kleine Fächer eingeräumt. Das war natürlich wenig, ne? Aber ich habe gedacht, okay, 3 Fächer. Auf jeden Fall bin ich an irgendeinem Tag dann ins Zimmer gegangen, war am Schrank und hatte sie. Also ich hatte ja echt nur 3 Fächer, ne? In dem einen Fach von mir alles lieblos zur Seite geräumt und hat da so ein großes Paket von sich reingestopft. Und ich bin voll drauf angesprungen, ne? Und habe gedacht, boah, das gibt's da nicht. Wie gemein, ne? Ich habe nur 3 Fächer und jetzt will sie mir das auch noch nehmen. Dann habe ich ihr Paket rausgenommen, habe das zu ihren Sachen gestopft, habe meine Sachen wieder ordentlich hingelegt. Und dann war das Thema für mich erledigt. Und im Laufe des Tages war ich dann wieder am Schrank Und dasselbe Szenario wieder, ne? Sie hatte meine Sachen lieblos zur Seite geschoben, ihr Paket reingestopft. Oh, und ich bin echt schon so wütend geworden und habe dann gesagt, oh Jesus, greif ein, hilf hier, so, ne? Naja, gut, am Abend war ich dann wieder am Schrank und sie hatte wieder meine Sachen zur Seite geschoben, wieder ihren Karton reingestopft. Da bin ich so wütend geworden. Und dann war da aber Jesus und hat leise zu mir gesagt, so, jetzt hör mal auf, dir reichen doch auch zwei Fächer, du kommst auch mit zwei Fächern klar. Und ich habe gedacht, oh, also meine Gefühle waren da überhaupt nicht, ich fand es immer noch gemein und ungerecht, aber ich habe gedacht, okay Jesus, wenn du das willst, ich meine, ich habe um sein Eingreifen gebeten, das war nicht das Eingreifen, was ich mir erhofft hatte, aber gut. Ich habe dann meine Sachen auf meiner Schreibtischhälfte verteilt und noch im Bett irgendwie. Also ich habe ihr den Platz dann freigeräumt, hatte die Schranktür gerade wieder geschlossen. Da kam Massika ins Zimmer, riss die Tür auf, stapfte, schon wutentbrannt zum Kleiderschrank, hat die Tür aufgerissen und ist erstarrt. Und ich glaube, wir haben da echt beide gestanden. Wir wussten überhaupt nicht, wie wir reagieren sollten. Und ich weiß nicht, ob in dem Moment der Heilige Geist auch zu ihr gesprochen hat. Auf jeden Fall hat sie mich angeschaut und ich habe sie nur unsicher angelächelt und bin dann gegangen. Und seit dem Tag, also da hat Jesus echt was in uns verändert. Und es ist so, wenn wir gehorsam sind, ne? Wenn wir das tun, was Jesus will, auch wenn unsere Gefühle da nicht sind, egal, dann macht Jesus was Gutes daraus. Und seit dem Tag haben wir wirklich gut miteinander zusammengearbeitet. Wir haben sogar irgendwann angefangen, die Nähe der anderen zu suchen. Also wir haben uns morgens beim Gebet zusammengesetzt. Wir haben nicht verstanden, was die andere gebetet hat, egal. Also das war echt, da hat Jesus was gemacht. Und das war wirklich auch so am letzten Tag, da wollte sie dann unbedingt mitkommen, als ich zum Flugplatz gebracht wurde. Und wir haben hinten auf der Rückbank des Geländewagens gesessen, haben uns an den Händen festgehalten und haben beide so geweint, weil wir wussten, wir werden uns hier auf dieser Erde nicht mehr wiedersehen. Also, und das hat Jesus gemacht, das haben wir nicht gemacht. Ich habe ein Foto mitgebracht. Könnt ihr es sehen? Da ist Massika und da bin ich. Und vor und während des Sickenkriegs, also wäre das so gar nicht möglich gewesen, ne, dass wir uns überhaupt so annähern. Ja. Ja, die Klügere gibt nach. Das war ich leider nicht. Aber Jesus war der Klügere. Und wenn wir mit ihm leben, dann hilft er uns ja auch. Ja, und was sagt Jesus zum Thema Zickenkrieg? Was möchte Jesus von uns? Und da steht in Philipper 2, 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und in der Bergpredigt, das haben wir ja auch vor einiger Zeit im Gottesdienst gelesen, da steht in Lukas 6, 27 bis 31. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, das sagt Jesus, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. In Römer 12, 18 steht, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Und das sagt Jesus auch mir. Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So seid auch ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und im Psalm 133, Vers 1 steht: Sieh, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister in Eintracht beisammen sind. Und genau das will der Teufel nicht. Der Teufel will diese Einheit zerstören. Und er lässt sich die hinterhältigsten und gemeinsten Dinge einfallen. Und öffne dem Teufel nicht die Tür, indem du anfängst, schlecht über deine Geschwister zu denken und zu reden, was auch immer. Sei du darauf bedacht, trage du dazu bei, dass diese Einheit erhalten bleibt. Paulus sagt in Römer 12, 21: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. In Kolosser 3, 12 bis 14 steht: So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Unsere Aufgabe, und mit Gottes Hilfe können wir das auch, unsere Aufgabe ist es, zu lieben und zu vergeben. Und möge Gott heute Morgen unsere Herzen ganz neu mit seiner Liebe erfüllen und diese zum Überfließen bringen, damit auch andere von dieser Liebe berührt werden. Und ihr kennt es alle, ich lese es trotzdem nochmal, in 1. Korinther 13 steht, wie sich diese Liebe verhält. Verse 4 bis 7 lese ich. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Ich lese jetzt weiter im Text, 1. Mose 16. Also Hagar war jetzt Mutterseelen allein in der Wüste. Und ab Vers 7 lesen wir: Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Und in Jesaja 43, 18 bis 19 steht: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott will etwas Neues in Hagar schaffen. Und unser Herr ist doch die Quelle des Lebens. Er will den Durst unserer Seele stillen. Das ist ja auch die Jahreslosung, wie ihr vielleicht wisst, Offenbarung 21, Vers 6. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und Jesus sagt in Johannes 4, Vers 14, wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus ist derjenige, der den Hunger unserer Seele stillt. Jesus ist der Weg zum Vater. Und was ich so schön finde, jetzt hier in der Wüste wird Hagar von diesem Engel persönlich angesprochen. In Vers 8, der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin vor Sarai, meiner Herrin, geflohen. In der Bibel, da wird Hagar kein einziges Mal von Sarah und Abraham mit ihrem Namen angesprochen. Sie heißt immer nur die Magd, oder sie wird die Magd gerufen. Sie ist eine Namenslose, eine Unbeachtete. Eine, die es nicht wert ist, dass man sie beim Namen nennt. Aber hier spricht sie jemand mit ihrem Namen an. Nämlich der, der auch in Jesaja 43,1 sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hagar war von den demütigen Saras völlig verzweifelt in die Wüste geflohen, in den sicheren Tod. Sie war schwanger und dort war keine Versorgung, nichts. Sie hatte den bequemen Ausweg gewählt, nämlich weglaufen, und war nun einsam auf sich gestellt. Aber da ist jemand, der sie in ihrer Not sieht, der ihren Namen kennt. Da ist jemand, der die 99 Schafe verlässt und dem einen verlorenen Schaf nachgeht. Da ist der eine, der die pure Liebe ist. So einen großartigen Gott haben wir. Und es ist hier das erste Mal in der Bibel, dass Gott in der Gestalt eines Engels erscheint. Und wem begegnet er? Einer Frau. Hagar, einer einfachen Magd, die niemand wirklich als Person wahrgenommen hat. Und als Jesus das erste Mal in der Gestalt des Auferstandenen in Erscheinung tritt, wem begegnet er? Einer Frau. Maria Magdalena, die besessen war und die Jesus von 7 Geistern befreit hat. Jesus sieht uns Frauen und er achtet uns und wir sind wichtig für ihn. Wir sind einzigartige Persönlichkeiten und er achtet unsere Würde. Ich lese weiter im Text ab Vers 9. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so vermehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und er wird angesichts aller seiner Brüder wohnen. Und hier sehen wir, dass diese Geschichte nicht nur eine Geschichte des Versagens ist, sondern eine Geschichte der Gnade. Wir wissen, dass Gott Abraham und Sarah 13 Jahre später so gnädig sein wird und trotz ihrer Sünde mit Hagar ihn auf übernatürliche Weise nach den wirklich verheißenen Sohn Isaak schenken wird. Aber was ich so toll finde, selbst Hagar bekommt eine Verheißung. Eine einfache Magd bekommt so eine wahnsinnige Verheißung für den gemeinsamen Sohn Ismael, den sie ja mit Abraham hatte oder haben wird noch. Obwohl Ismael voreilig gezeugt wurde, legt Gott seinen Segen auf ihn. Und wie viel mehr können wir darauf vertrauen, dass Gottes Erbarmen uns um Christi Willen nicht verlässt. Selbst wenn unser Leben voll von menschlichen Irrwegen, Fehlern und Entscheidungen ist. Gott ist da und wir können immer umkehren. Er hält uns immer seine Hand hin und wir dürfen ihn immer um Vergebung bitten. Und Hagar symbolisiert den alten Bund der Knechtschaft. Und Sarah steht für den neuen Bund der Freiheit, den Gott mit uns durch Jesus Christus geschlossen hat. Und das wird auch in Galater 4, 24 bis 26 erwähnt, das lese ich mal. Das ist bildlich zu verstehen. Die beiden Frauen sind zwei Bündnisse. Eins vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, nämlich das himmlische Jerusalem, das ist die Freie, das ist die Mutter von uns allen. Und Gott will auch Hagars Sohn Ismael zu Ehren kommen lassen und ihn zum Stammvater der arabischen Völker machen. Und Ismael hatte auch so viele Nachkommen, also wer es nachlesen möchte, ab 1. Mose 25, Vers 12, da sind die ganzen Nachkommen Ismaels aufgelistet. Auf jeden Fall, durch diese Verheißung gestärkt, ist Hagar gehorsam. Sie wird von Gott zurückgeschickt zu Sarah und sie geht. Und Gott schickt sie zurück zum einen, weil sie natürlich in der Wüste allein nicht überleben würde. Aber manchmal müssen wir auch an einen Ort zurückgehen oder schwierige Situationen aushalten, damit Gott uns verändern und formen kann. Nicht alles, was sich schlecht anfühlt, ist auch schlecht. Und nicht alles, was sich gut anfühlt, ist auch gut. Aber Gott hat den perfekten Überblick und ihm dürfen wir vertrauen. Unabhängig unserer Gefühle. Und da ist mir so unser Trauvers eingefallen von Ralf und mir. Sprüche 3, 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Verlass dich nur auf Gott, nur auf Gott. Und in 1. Petrus 5, 5 und 6 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und hier ist ein Zitat von Paul Powell, der hat mal gesagt, Gott interessiert sich mehr für unseren Charakter als für unser Wohlbefinden. Es ist nicht sein Ziel, uns körperlich zu verhätscheln, sondern uns geistlich weiterzuhelfen. Das ist Gottes Ziel. Und wenn er eine Krankheit, wenn ihm eine Krankheit dazu dient oder schwere, schlimme Umstände, wenn es uns verändert, wenn es uns zur wahren Schönheit in Jesus bringt, dann soll er es doch tun, bitte. Und Gott hat gesehen, dass viel Schmutz in Hagars Herz war. Vielleicht Stolz, Groll, Bitterkeit, Neid, Eifersucht, Hochmut, Ungehorsam, Dickköpfigkeit, was auch immer. Und Gott sagt, der Dreck muss weg. So ein Herz bringt mir keine Ehre. In Hebräer 12, 6 und 7 steht, wen der Herr liebt, den erzieht er. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist eine Tochter, ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Und Gott soll doch in unserem Leben das tun, was auch immer er tun muss. Das soll er doch tun. Wir haben, oder die meisten von uns, haben Jesus doch unser Leben gegeben und er bestimmt. Er weiß, wie er uns am besten gebrauchen kann und ja, er muss uns dazu formen. Und Gott möchte uns läutern wie Silber, steht im Psalm 66, 10. In Maleachi 3, Vers 3 steht, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Und genauso müssen wir gereinigt werden. Beim Läutern von Silber muss dieses Silber in die Mitte des Feuers gehalten werden, dorthin, wo die Flammen am heißesten sind, damit alle Unreinheiten weggebrannt werden können. Und der Schmied muss nicht nur die ganze Zeit dabei sitzen, nein, er darf das Silber keinen Moment aus den Augen lassen, weil es sonst zerstört werden würde. Aber Gott lässt ja immer nur so viel zu, wie wir auch ertragen können. Da dürfen wir sicher sein. Und woher weiß der Schmied, wann das Silber vollständig geläutert ist? Sobald er sein Spiegelbild daran sehen kann. Und das ist Gottes Ziel mit uns. Dass wir ihn so widerspiegeln, wie er ist. Und wo das noch nicht so stimmt und das ist bei mir so, vielleicht auch bei dir, weiß ich nicht. Da muss Gott noch arbeiten und dann ist es klug, wenn wir das auch ertragen und annehmen und nicht weglaufen. Weil Gott rennt immer schneller als wir. Ja. So, und ich habe auch, ich habe mich vor einiger Zeit mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn intensiver beschäftigt. Und den verlorenen Sohn, da wisst ihr, der war rebellisch, ne? Der wollte sein Ding machen, der wollte weg vom Vater. Und der Bruder des verlorenen Sohns, also da hat Gott auch zu mir gesprochen, so, der hatte alles, was er brauchte. Und trotzdem, als der andere, sein Bruder wiederkommt, ne, ist er neidisch und findet es ungerecht, dass der beachtet wird. Und er hat die ganze Zeit so treu gedient, er wurde nicht beachtet. Also da steckt so viel drin in diesem Gleichnis. Aber was ich auch unfassbar finde, da ist dieser Vater und ich habe gedacht, da kommt der Sohn und sagt, gib mir mein Erbe Und der Vater gibt es ihm. Und ich habe gedacht, der Vater hat doch gewusst, mein Kind kann überhaupt nicht gut mit Geld umgehen. Der wird es verprassen. Der wird es für, weiß ich nicht, Frauen ausgeben. Der wird sich Freunde kaufen für Alkohol, für Drogen. Der wird es nur für schlimme Sachen ausgeben. Und trotzdem hat der Vater dem Sohn das Erbe ausgezahlt. Und ich glaube, also der Vater hat gewusst, dieser Sohn gibt nicht auf, der wird immer weiter betteln, der ist so rebellisch, der hört nicht auf. Aber der Vater hat auch schon das Ganze gesehen. Was hat der Sohn gesagt, als er gegangen ist oder bevor er gegangen ist? Gib mir mein Erbe. Und was sagt der Sohn, als er wiederkommt? Lass mich dein Knecht sein. Und da will Gott uns auch hinbringen, dass wir ihm so dienen, wie er es möchte, nicht wie wir es wollen. In Römer 8, 28 und 29 steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Ratschluss berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollen, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Es ist gut, wenn Gott uns reinigen will. Es ist gut, wenn Gott uns verändern möchte. Er möchte uns zu geistlicher Schönheit bringen. Und das ist doch schön, wenn das andere auch sehen. Und Gott möchte das aus unserem Charakter entfernen, was ihm im Weg steht. Und das ist all das, was nicht seinem Charakter entspricht. Und in Galater 5, 22, da wird Gottes Charakter beschrieben, das ist nämlich die Frucht des Geistes. Und das ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und Chuck Smith hat mal gesagt, das vornehmste Werk des Geistes im Leben eines jeden Gläubigen besteht darin, ihn in das Bild Christi umzugestalten. Was auch immer er in unserem Leben tut, es ist auf dieses eine Ziel ausgerichtet. Und vielleicht sagt Jesus ja auch zu dir heute Morgen, kehr um, kehre zurück zu mir. Vielleicht läufst du gerade ein bisschen neben der Spur, vielleicht hast du auch Jesus ins Lenkrad gegriffen und versuchst gerade selbst die Richtung zu bestimmen. Vielleicht steht etwas zwischen dir und Jesus. Dann bitte Jesus heute um Vergebung und empfange seine Gnade ganz neu. Entscheide dich neu, von ganzem Herzen, dem allein wahren Gott zu dienen. Und lass den Heiligen Geist in dir regieren. Das ist Gottes Plan. Nur wer aufgibt, hat schon verloren. Aber verloren gehen gehört nicht zu Gottes Plan. Auch nicht eine Versagerin zu sein. Gott, in Gottes Augen bist du eine Überwinderin. Wenn du umkehrst und Buße tust, stellt Jesus sich sofort zu dir und wird dir auch helfen. Es kann sein, dass wir wie Sarah und Hagar mit den Konsequenzen unserer Sünde leben müssen, aber Gott wird uns helfen. Und in Vers 13, da hat Hagar Gott in der Wüste erkannt und ich finde, sie sagt einen der schönsten Sätze der Bibel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Daraufhin vertraut Hagar Gott und gehorcht ihm. Sie reagiert mit Gehorsam und geht zurück und bringt Ismael zur Welt. Und das habe ich jetzt einfach nur kurz zusammengefasst. In 1. Mose 21, da lesen wir, also 14 Jahre später, Abraham ist 100 Jahre alt und Sarah 90 Jahre. Da bekommen sie endlich den verheißenen Sohn Isaak. Und wieder 3 Jahre später, da ist dort ein Fest und Ismael ärgert seinen kleinen Bruder Isaak und ja, hat sich noch nicht so viel verändert. Sarah springt total zornig darauf an und veranlasst, dass Hagar und Ismael vertrieben werden. Das heißt, dass diese beiden Frauen keinen Frieden miteinander gefunden haben. Sie haben sich immer noch feindselig gegenübergestanden. Und was ich total interessant finde, bis heute hält dieser Konflikt zwischen den Palästinensern, das sind die Nachkommen Ismaels, und den Juden, den Nachkommen Isaaks, an. Bis heute. Und nach der Vertreibung flüchten Hagar und Ismael erneut in die Wüste. Und wieder dem Tode nahe begegnet ihnen wieder der Engel des Herrn. Zum zweiten Mal. Und er wiederholt die Verheißung für Ismael und rettet beide. Gott ist treu. Er hat Hagar und Ismael nicht vergessen. Gott ist treu. Und Hagar ist eine Frau, die nur eine einzige Chance hat, ihr Vertrauen ganz und um jeden Preis auf Gott zu setzen. Und dass sie das tut, ist ihre Rettung. Sie hat erkannt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und sei gewiss, Gott sieht auch dich. Er sieht dich in deiner Situation. Er sieht dich in deinen Problemen. Er hört dein Schreien, er sieht deine Not und er möchte dir begegnen. Und vertraue Jesus und halte an ihm fest. Und sei gewiss, in jedem Sturm, in jeder Wüste, in jeder Stunde der Prüfung will Gott sich dir ganz neu offenbaren und dir seine Herrlichkeit von einer ganz neuen Seite zeigen. Und Gott ist ein Gott der Liebe, der verwirft uns nicht. Er steht da wie der Vater des verlorenen Sohns mit offenen Armen und freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Und jetzt schließe ich ab mit einer kleinen Geschichte. Vor 16 Jahren, da war ich schwanger mit Josua und meine Hormone haben verrückt gespielt und ich hatte irgendwie so einen Heultag. Ralf war zur Männerfreizeit, er war nicht da. Ach, und irgendwie, also es ging ja nicht gut. Also die Schwangerschaft war auch sehr problematisch und naja. Auf jeden Fall habe ich geheult so und plötzlich ist mir eingefallen, dass ich ja noch einkaufen wollte. Dann habe ich mir mein Fahrrad geschnappt und bin so verheult einfach losgefahren zum nächsten Supermarkt. Habe mein Rad angeschlossen und dann kam da so ein alter Mann zu mir, der hat so sein orangefarbenes Klapprad geschoben, blieb vor mir stehen und hat dann einfach so angefangen zu erzählen, dass er jeden Tag mit Schmerzen lebt. Also seit dem Zweiten Weltkrieg wandern so Splitter durch seinen Körper. Und dass seine Frau vor kurzem an Darmkrebs erkrankt ist. Und er war so geschockt, wie viele junge Frauen er auf der Krebsstation gesehen hat. Und oh, da habe ich mich erstmal geschämt, ne, dass ich so selbstmitleidig war und naja, wegen so belangloser Dinge geheult habe. Also da hat Gott mich so ein bisschen wachgerüttelt. Ne, so guck mal, andere haben wirklich Probleme. Und dann hat er gesagt, dass er und seine Frau nie eigene Kinder haben konnten. Und sie haben sich so sehr Kinder gewünscht, sie haben keine bekommen. Und da meinte er, wenn ich ein Kind hätte haben dürfen, dann hätte ich mir eine Tochter wie sie gewünscht. Und das war in dem Moment Gott, der zu mir gesprochen hat. Und das sagt unser himmlischer Vater auch dir heute Morgen. Du bist die Tochter, die ich mir immer gewünscht habe. Du bist es. Ich liebe dich, sagt dir Gott, und er möchte, dass du ihm vertraust. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Danke, dass du uns niemals verwirfst. Danke, dass du immer noch eine Meile mehr mitgehst, dass du uns siehst. Danke auch, dass du uns erziehen willst. Danke, dass du zu uns sprichst. Und bitte, wirke du jetzt in unseren Herzen und zieh uns noch näher zu dir. Schenke, dass wir dir immer ähnlicher werden. Schenke, dass wir würdige Gefäße für dich sind, die du zu deiner Ehre gebrauchen kannst. Darum bitte ich dich. Bitte hilf uns, so unseren Glauben zu leben, wie du es möchtest. Hilf uns, so eine Beziehung zu dir aufzubauen, wie du es möchtest. Zieh uns ganz nah zu dir und danke, Herr, dass du uns siehst und nicht vergisst. Danke, Jesus. Amen.